Wir wollen diesen Gottesdienst jetzt feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns vor die Verse zum heutigen Predigttext, und zwar Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder neue Gedanken darüber machen dürfen, über die Offenbarung, über dieses letzte Buch aus der Bibel. Es geht heute um Smyrna. Smyrna, Stadt in der heutigen Türkei, heute Izmir. Es ist schon interessant, dass diese Stadt, die damals zur Zeit von diesen Aposteln da war, auch heute noch da ist. Die ist nie so richtig ganz zerstört worden. Es gab zwar immer wieder Teilzerstörungen, aber so richtig ganz nicht zerstört worden. Und sie ist heute eine der größten, ich glaube sogar die drittgrößte Stadt aus der Türkei. Wer weiß, wo es liegt, da seht ihr so mal in diesem roten Bereich, das gucken wir uns näher an, da sehen wir Patmos, Ephesus, Smyrna. Und wenn wir heute nach Smyrna gehen, dann ist direkt nebeneinander Altertum und neue Sachen. Hier im Hintergrund sieht für mich aus wie ein Parkhaus. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe das Bild geklaut aus dem Internet. Und hier sieht man auch diese alten Gebäude, wie man damals Tempel gebaut hat mit diesen Säulen. Teilweise stehen sie noch, teilweise halt auch nicht mehr. Und wenn man jetzt dieses Smyrna mal vom Namen her nochmal versucht unter die Lupe zu nehmen, Smyrna, da ist Myrrhe drin. Wer kennt Myrrhe? Ein Baumharz, was richtig bitter ist. Und insofern, Myrrhe, Bitterkeit steckt in diesem Namen mit drin. Und die Stadt Smyrna selbst ist eine der Städte, die komplett nach einem Plan gebaut worden ist. Also nicht mal da ein Sträßchen, mal da ein Sträßchen. Oh, heute kommen wieder ein paar Leute dazu, machen wir noch ein Sträßchen und so weiter. So wie Gretenbach. sondern da gab es tatsächlich einen Planer, nämlich Alexander der Große. Der hat diese Stadt geplant und danach wurde die gebaut und zählt so von dem, was man liest, zu den schönsten in ganz Kleinasien. Ich war noch nicht da. War jemand schon in Izmir von euch? Keiner? Ah, aber vielleicht ist das mal vielleicht eine Sache, wo man auch in Zukunft mal hinfährt. Ja, Smyrna steht auch für den Kaiserkult. Kaiserkult, was war das? Es gab wohl ein Ausschreiben, wer den schönsten, größten, was weiß ich, Tempel für den Kaiser baut. Und diese Ausschreibung oder diesen Wettbewerb hat Smyrna gewonnen. Und die hatten dementsprechend einen riesigen Tempel zu Ehren des Kaisers. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Jetzt gibt es in der Offenbarung ja dieses Sendschreiben. Und in diesen Sendschreiben haben wir uns das letzte Mal schon mit der Stadt Ephesus beschäftigt. Da ging es darum, ihr habt die erste Liebe, diese erste Begeisterung für den Glauben verlassen. Und da sagt Jesus hier, findet zurück zu dem, wo ihr herkommt, zu dem, was ihr verlassen habt. Jetzt, heute, geht es an die Gemeinde in Smyrna. Die Gemeinde in Smyrna hatte einfach diese Problematik, dass sie eine verfolgte Gemeinde ist. Sie konnten nämlich nicht dem nachkommen, was der Kaiser gerne wollte. Nämlich, man musste jedes Jahr einmal in den Tempel vom Kaiser gehen und musste dort ein Opfer darbringen, ob das jetzt Myrrhe war, was da in Rauch aufging und sowas, oder wie auch immer dieses Opfer aussah. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich habe es auch nicht recherchieren können, wie dieses Opfer genau aussah. Aber sie hatten ein Opfer darzubringen und mussten dann diesem Kaiser so sagen, ja, dass sie ihn als Gott verehren und so. Und wie ist das bei Christen, die sagen, ja, es gibt einen Gott und einen Sohn Gottes, Jesus Christus. Und die beten wir an und die anderen, das sind Götzen, die beten wir nicht an. Und dementsprechend hat in diesem Sendschreiben, wo die Gemeinde ja angesprochen wird von Jesus Christus, mit einem Anliegen und mit einem Segen, hat diese Gemeinde eine Anrede von Jesus, der sagt nämlich zu dieser Gemeinde in Smyrna, ich bin der Erste und der Letzte. Mit anderen Worten, ich bin vor Schöpfung da gewesen, vor Beginn der Erde. Und ich bin derjenige, der die ganze Geschichte der Menschheit kennt, nämlich die Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. Und ich bin auch derjenige, der das Letzte noch kennt oder schon kennt. Ich bin derjenige, der den Überblick hat über alles. Ich bin derjenige, der auch alles in der Hand hat, der alles führen kann, der Könige einsetzt, Regierungen einsetzt und absetzt. Und im Endeffekt ist wirklich alles so in dieser Welt, dass es an mir vorbei muss. Und so stellt sich jetzt dieser Jesus Christus dieser Gemeinde in Smyrna vor. Ja? Und ich war tot und bin wieder lebendig geworden. Wenn man einer Gemeinde, die mit dem Tod bedroht ist, deutlich macht, ich war tot. Ich habe das erlebt, was euch als Problem im Moment so vor Augen steht. Und ich bin wieder lebendig geworden. Dann ist das ein Hinweis auf das, wie Gott dieser Gemeinde helfen möchte. Und wie es ist mit dem Tod, dann können wir nämlich in der Bibel weiterlesen. Da steht zum Beispiel in dem Philipper 2, in den Versen 6 bis 8, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um zu sterben. Und das hat Jesus mit seinem Vater schon ausgehandelt, bevor er sie überhaupt die Schöpfung ins Leben riefen. Bevor der erste Mensch wurde, war klar, der Satan, der Durcheinanderbringer, wird alles versuchen, die Menschen in seine Gewalt zu bringen. Und Jesus hat schon vor Beginn der Schöpfung gesagt, ich gehe und werde diese Menschen erlösen, weil es ein wichtiger oder weil das die Grundsache von Gott ist, er möchte den Menschen zeigen, dass er sie lieb hat, dass er für sie alles tut. Und deshalb nahm er im Gehorsam zu Gott sogar den Tod auf sich. Er starb wie ein Verbrecher. Und in der Offenbarung 5, da kommen wir später nochmal zu, in einem der nächsten Predigten, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen, Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, auch uns heute. Wenn wir das glauben, sind wir freigekauft, sind wir nicht mehr getrennt von Gott, sondern sind Menschen, die mit Gott in Kontakt kommen können. Durch diese Versöhnungstod von Jesus Christus. Und deshalb schreibt er dieser Gemeinde, ich war tot und bin wieder lebendig geworden. Und dieses lebendig gewordene von Jesus Christus ist eigentlich eins der bestbezeugten historischen Ereignisse. Ein paar Verse aus der Bibel lese ich aus dem Johannes 20 vor. Ja, es war aber am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also nach Ostern. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raums, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte ihnen die Hände und seine Seite, wo sie ihn reingestochen hatten. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus. Und noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Und der Paulus beschreibt das auch nochmal. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift, also der Bibel. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann im ganzen Kreis der 12. Später zeigte sich noch mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Und als letztem hat er sich auch mir gezeigt, sagt der Paulus. 500 Leute auf einmal und die meisten leben noch, ihr könnt sie fragen, mit anderen Worten, ey, das ist so eindeutig, da geht kein Weg dran vorbei. So, mit anderen Worten, wenn dieser Jesus gestorben ist und auferstanden ist und als der Sohn Gottes wirklich aufgetreten ist und weiß als der Erste und der Letzte alles, dann weiß er nämlich genau auch, was in Smyrna passiert. Er sagt, ich weiß. Warum weiß Jesus, wie hart du bedrängt wirst, in welcher Armut du lebst und so weiter? Weil Jesus hat das ja selbst erlebt. Jesus hat selbst erlebt, was das heißt. Ja? Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Ja? Und er musste viele Schmähungen über sich ergehen lassen. Jesus wurde geschmäht, er wurde ja, gefoltert und alles. Von daher weiß er sehr gut, was es heißt für eine Gemeinde, wenn sie unter Druck ist. Wenn sie ja, sich genau überlegen muss, wie trete ich denn auf? Riskiere ich es, dass ich auch so unter Druck komme wie Jesus? Und es ging ja sogar so weit, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf uns auch. Also Jesus wusste ganz genau, was es heißt, bedrängt zu werden. Und diese Gemeinde in Smyrna hatte nämlich genau dieses Problem. Dadurch, dass man einmal im Jahr zu diesem Kaisertempel musste und musste sich da seine Bescheinigung abholen, dass man da war, dass man den Kaiser angebetet hatte, konnten sie das nicht nachweisen, weil sie das nicht unterschreiben wollten. Weil sie sagten, nein, es gibt für uns nur einen Weg. Nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus. Und das ist der einzige Weg und das ist auch der wahre Gott. Alles andere, was wir uns an Göttern basteln, das ist menschengemacht. Was soll das denn hervorbringen? Was soll das denn an Effekt haben? Aber dieser eine Gott, der weiß, dass damals die Gemeinde bedrängt wird, der wusste, dass sie arm sind, weil wenn man sich überlegt, damals gab es auch schon dieses Aufeinander aufpassen. Wenn nämlich die Christen nicht in diesen Tempel gingen, nicht ihre Bescheinigung vorweisen konnten, dann konnten sie angezeigt werden. Wenn sie dann gegebenenfalls, oder weil sie dann auch immer noch nicht zustimmten zu diesem Anbeten vom Kaiser, dann wurde man einfach umgebracht. Ja, ob das bei den Festspielen war, dass man den Löwen vorgeworfen wurde, oder wir kennen die Geschichte, dass Nero die Christen als brennende Fackeln in seinem Garten hatte, oder wir kommen gleich noch auf den Polycarp, der verbrannt wurde. Und die Leute, die einen anzeigten, die einen also anschwärzten, die bekamen 10% von dem Eigentum, was nachher frei war, wenn derjenige nicht mehr da war. Mit anderen Worten, das war auch noch eine lukrative Sache. Und von daher kann man sich schon vorstellen, dass damals in Smyrna es für die Christen ganz schön eng war. Er sagt Jesus aber, du lebst in Armut, weil jeder, der mit den Leuten, die nicht dem Kaiser folgten, zu tun hatte, der kam ja eventuell selbst in den Verdacht, dem Kaiser untreu geworden zu sein. Und dementsprechend kam man natürlich auch in die Gefahr, als Geschäftspartner vielleicht auch mit unter Verdacht zu kommen. Und ich weiß nicht, ob die Gerichtsverhandlungen damals so ausgesehen haben, wie sie bei uns heute in Deutschland aussehen, oder ob es eher so aussah, wie das, was wir jetzt in den Palästinensergebieten in Gaza erleben. Jeder, der nicht für Hamas ist und was gegen Hamas gesagt hat, ja, der wird dann auf die Straße gezerrt und wird erschossen. Damals in Smyrna, weiß ich nicht, ob die Gerichte nach Recht und allem gearbeitet haben oder ob sie auch auf Zuruf schon erstmal das Schlechte angenommen haben. Ja, also mit anderen Worten, die lebten in Armut, weil auch keiner so wirklich Geschäfte mit ihnen machen wollte. Aber Jesus sagt, eigentlich bist du aber reich. Warum bist du reich? Weil es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten an. Auf das, dass ich selbst derjenige bin, der nach außen was darstelle und so weiter. Sondern es kommt darauf an, was in mir drin ist. Wie steht's denn mit mir? Wie ist es mit meinem Glauben? Und dann ist das ein herrliches Zeugnis von unserem Herrn Jesus, wenn er dieser Gemeinde sagt, eigentlich bist du aber reich. Und auch das, wenn die Leute dich verhöhnen, verleumden und alles Mögliche. Ja? Und wenn wir uns das vor Augen halten, was heißt das für die? Ja, also in dem nächsten Text geht es weiter. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird sogar so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Da war wirklich Verfolgung pur. Wenn ich heute an mich denke, wenn mir was wehtut, dann gehe ich erstmal zum Arzt oder zumindest mal an meinen Schrank und gucke, ob ich nicht eine Schmerztablette oder sowas habe. Also leidensscheu könnte man mich schon bezeichnen. Man weiß ja, dass man sich am liebsten in einer Situation befindet, wo es einem gut geht. Und es gibt ja auch Leute, die verkündigen das sogar. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du gesund, dann bist du reich und dann kannst du ein langes Leben haben und so weiter. Halte ich für fraglich. Ja? Denn ich glaube, dass wir auch von Gott bewusst auch in Leiden geführt werden, in Verfolgung geführt werden. Und wenn ich höre von einem Mann oder einem Gemeindeleiter in China, der sagt, wir geraten immer mehr unter Druck. Aber bitte betet nicht dafür, dass der Druck komplett weggeht. Denn da, wo dieser Druck auf uns ist, wo wir uns genauestens dafür entscheiden müssen, ob wir für Jesus sind oder gegen Jesus, dann sind andere Sachen für uns nicht so wichtig. Wenn wir ohne Druck wären, dann würden wir vielleicht viel mehr Schwierigkeiten haben mit den Sachen, die in der Welt so üblich sind, mit Gedanken und Moralvorstellungen, die wir als Christen nur überhaupt nicht unterstützen können. Und wenn ich jetzt schon diese Schiene anspreche, es gibt einen Weltverfolgungsindex und die Annika hat das ja eben schon angesprochen, über wie viele Millionen Christen werden aktiv verfolgt? 380 Millionen Christen. Und die rot markierten Länder, da ist es am extremsten. Am extremsten ist es in Nordkorea, wo schon der Besitz einer Bibel ja eigentlich schon zur Todesstrafe führt. Wo man sich nicht über den Glauben unterhalten darf, wo man überhaupt auch in China zum Beispiel jetzt versucht, die sozialen Medien zu kontrollieren. Ja, wer trifft sich denn zum Beispiel per Zoom? Ja, es wäre gar nicht möglich, so einen Gottesdienst, wie wir den hier machen, den wir sogar noch ins Internet streamen, zu machen. Dann steht jetzt hier schon langsam die Volkspolizei hier und würde ja, gucken, wer ist denn alle da? Ja? Einschüchtern. Und man weiß nicht genau, was daraus wird. Und wenn man so sich diese Länder mal vor Augen hält, es ist schon extrem schwierig, wenn man dann weiß, wir haben es so gut. Und wir haben dafür halt die anderen Probleme. Ja, bei uns ist die Gesellschaft auf dem absteigenden Ast. Die Moralvorstellungen von uns Christen, werden für die Gesellschaft immer extremer, obwohl sie gleichbleibend ist, wie ich das auch schon mit dieser Skizze gezeigt habe. Und wir können uns einfach nur unserem Gott zur Verfügung stellen und können sagen, Herr Jesus, du bist derjenige, der alles in der Hand hat, du bist derjenige, der das alles überblickt. Hilf du, dass wir nicht lau werden in Gredenbach, da wo wir es so gut haben, wo wir nicht unter Druck sind und dürfen dafür bitten, dass Gott denjenigen, die in diesen verfolgten Ländern sind, dass er denen die Kraft gibt, jeden neuen Tag wieder an ihn zu glauben. Und was für mich immer wieder überraschend ist, wenn man dann von Leuten hört, die in dieser Verfolgung stehen. Und der Hartmut Nitsch hat uns mal hier vor 2 oder 3 Jahren ein Video vorgespielt von einem Gemeindeleiter aus dem Iran, der dann auch in diesem berühmten Erwin-Gefängnis oder wieso heißt das im Teheran, eingelocht wurde und gefoltert wurde. Als der rauskam, hat er seinen Mentor angerufen in Amerika und der hat schon gedacht, oh, was höre ich jetzt alles, was der erzählt, was er alles gelitten hat. Und der hat ihm gesagt, ich bin so froh, dass ich für Jesus leiden durfte. Ich glaube, dass wir Menschen das nicht von uns aus können, sondern dass das nur dadurch überhaupt passieren kann, dass Gott den Leuten in der Verfolgung die Kraft dafür gibt. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass er sagt, ich weiß, wie bedrängt du bist. Ich weiß, wie du unter Druck stehst. Ich weiß, dass du arm bist. Aber in Wirklichkeit bist du reich. Für uns Als Gredenbacher ist natürlich die riesengroße Frage, für was bitten wir denn? Dass es uns noch lang gut geht? Oder bitten wir darum, dass wir sagen können, ey, Herr, stärk unseren Glauben durch Verfolgung? Also, ich tendiere zum Ersten als Weimduscher. Aber auch da gilt, unser Herr ist derjenige, der es in der Hand hat. Und weil er es in der Hand hat, wird er uns auch dahin führen, wo er uns haben will. Und dann wird er uns auch dahin bringen, dass er uns vielleicht zeigen kann, ey, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darauf dürft ihr euch verlassen. Und deshalb dürft ihr im Glauben sein und dürft voller Freude im Glauben sein, auch wenn es außen immer schwieriger wird. Und wir wissen ja, selbst wenn man über uns als Christen spottet, fällt das schon manchmal schwer, dagegen zu halten, ob das in der Schule ist, auf der Arbeit oder sonst wo. Wir könnten vielleicht mal ein bisschen mehr sagen. Ja, und ich habe mich wirklich darüber gefreut, als ich im Aufenthaltsraum im OP saß und wo sich dann einer einen schmutzigen Witz erzählen sollte und sagte dann, Gerd, das ist nichts für dich, geh mal raus. Ja, ist ein Zeichen dafür, die hatten das verstanden, dass ich da nicht so mitmachen möchte. Und von daher, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Da steht was von diesen 10 Tagen Schweres durchmachen. Es gibt Ausleger, die sagen, es gab 10 Christenverfolgungen damals im Römischen Reich, angefangen vom Claudius bis hin zum Diokletian, oder wie? Ja. Wie? Diokletian, danke. Ja. Und ich und Lesen, das ist eine Katastrophe. Und das könnte darauf gemünzt sein. Ja, da gab es also 10-mal Christenverfolgungen. Es kann auch sein, dass es wirklich 10 Tage war, wo eine massive, massive Verfolgung war. Aber es gibt noch einen anderen Auslegungsansatz. Und zwar habe ich den gehört bei einem Herrn Abd al-Mashi, der sagt, in diesem Kaiserkult in Smyrna, dann wurde man verdächtigt, kam ins Gefängnis und dann musste man unter Zeugen dem Kaiser opfern und ihm die Ehre geben, ihn als Gott anerkennen, dann konnte man gehen. Und wenn man innerhalb von 10 Tagen das nicht gemacht hat, dann kam der nächste Satz, sei getreu bis in den Tod. Dann war es nämlich so, dass man hingerichtet wurde. Also insofern, 10 Tage kann wirklich auch ein Bild dafür sein, dass damals 10 Tage Zeit eingeräumt wurde, entweder du glaubst an Gott, den Kaiser, oder du glaubst an Jesus Christus. Entweder du lebst oder du stirbst mit Jesus. Nicht direkt in dieser Zeit des Sendschreibens, sondern einige Jahrzehnte später wurde Polykarp, der Bischof von Smyrna, genau vor diese Frage gestellt. Man hatte das mitgekriegt, dass man hinter ihm her war, deshalb war er von seinen Gemeindeleuten schon außerhalb der Stadt versteckt worden und er hatte dann auch nochmal sein Versteck gewechselt. Und trotzdem hatte man unter Folter von einem der Sklaven, die um ihn herum waren, rausgekriegt, wo er war. Und dann kam diese Abordnung von Militär und alles und ging zu ihm und wollte ihn mitnehmen. Und dann hat er sie ganz freundlich empfangen, hat sie erstmal zum Essen eingeladen und hat sich erbeten, 1 Stunde Zeit. Und in dieser einen Stunde hat er gebetet. Und ich weiß nicht, er hat mit Sicherheit auch für die Soldaten gebetet und für die Leute, die ihn abführen mussten. Und dann wurde er mitgenommen und dieser Chef von dieser Polizei oder vom Militär, der nahm ihn noch mit in seine Kutsche rein und dann wurde er nochmal darauf hingewiesen, sag mal, du musst doch nur einmal räuchern, einmal unterschreiben und du kannst gehen. Und diese Sache wurde ihm nicht nur einmal vorgehalten, sondern auch von dem Prokonsul, der sagte dann auch, weil Polycarp war bekannt, ja, das war der Bischof von dieser Gemeinde, und dem sagt er dann, 86 Jahre diene ich ihm, diesem Jesus Christus. Und er hat mir kein Unrecht zugefügt. Wie kann ich da meinen König verfluchen, der mich erlöst hat? Und das sind die Worte, die seinen Tod besiegelt haben. Und derweil die Löwen schon alle satt waren, konnte man ihn nicht mehr den Löwen vorwerfen, sondern deshalb ging es darum, er wurde dann öffentlich verbrannt. Und er hat gesagt, nein, nagelt mich nicht fest oder bindet mich nicht fest. Der Herr, dem ich so lange gedient habe, der wird mir auch die Kraft geben, in dem Feuer zu verbrennen. Ich bleibe so hier stehen. Es gibt dann noch Legenden dazu, dass das Feuer um ihn herumgegangen ist und dass er erstochen werden musste und das Blut das Feuer löschte und so weiter. Weiß nicht. Ja, aber für mich ist eine Sache wichtig. Er hat als alter Mann gesagt hier, er hat mir kein Unrecht zugefügt, wie kann ich dann meinen König verfluchen? Er hat sich vorher darauf eingestellt, was ihm passiert. Und er ist trotzdem diesen Weg gegangen. Warum ist er diesen Weg gegangen? Weil er ein Ziel vor Augen hatte. Und dieses Ziel ist hier auch nochmal deutlich beschrieben in diesem letzten Vers. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Was ist denn der zweite Tod? Man kann doch nur einmal sterben, oder? In der Offenbarung 20 wird eine Situation beschrieben bei dem letzten Gericht. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde aufgetan oder wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus und bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Da ist deutlich ausgedrückt, das, was wir hier tun können, ist diesen Glauben an Jesus Christus annehmen für unser persönliches Leben. Und dann haben wir mit dem Tod eigentlich nur einen Übergang. Ein Übergang von dem, was hier auf der Erde ist, zu dem, was in Zukunft in der Herrlichkeit bei Jesus sein wird. Im Himmel, wenn wir aus der Bibel hören, da wird kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, keine Schmerzen, nichts mehr sein. Da wird Frieden sein. Und wir werden in Gottes Nähe sein. Das ist ein Ziel, was wir dann vor Augen haben dürfen. Das ist das Ziel, was Jesus dieser verfolgten Gemeinde in Smyrna vor Augen hält. Das ist das Ziel, was unsere Glaubensgeschwister weltweit vor Augen gehalten bekommen. Das ist das Ziel, was auch für uns heute erstrebenswert ist. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der Tod, der zweite Tod, nichts anhaben. Zusammenfassend, der Herr Jesus Christus kennt dich. Er weiß über alles Bescheid. Er kennt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jetzt mag das für den einen oder anderen schwierig sein, wenn er sagt, oh, Jesus kennt alles von mir. Der kennt meine ganzen Gedanken und alles, was in mir drin ist. Aber ich kann euch sagen, dieser Herr Jesus guckt euch an und hat euch lieb. Und von daher, weil er mit uns positiv umgehen will, weil er für uns das Beste vorhat. Deshalb ist es was Schönes, wenn er uns kennt. Und dann darf man sich ihm anbefehlen und sagen, Herr Jesus, führe du mich. Ich möchte dir vertrauen. Und das Nächste ist, Jesus ist seinen Leuten in jeder Situation nah. Ganz besonders denen, die für ihn leiden. Ich glaube, dass Jesus Christus gerade dann, wenn man in Leiden kommt, wenn man unter Verfolgung kommt, einem die Kraft gibt, die man dafür braucht. Und das kommt ja auch immer wieder raus, Kraft für den heutigen Tag. Nicht Kraft für das, was in 14 Tagen kommt, sondern immer für den Tag, wo wir ihn besonders brauchen. Und jetzt habe ich euch heute Angst gemacht, oder? Mit Verfolgung, mit der Entscheidung, leben oder sterben. Lasst euch durch das alles nicht erschrecken. Denn wir dürfen glauben, dass wenn wir diesem Jesus treu bleiben, selbst wenn es uns das Leben kostet, dass wir dann diesen Siegeskranz des ewigen Lebens bekommen. Er wird uns so reich beschenken. Und insofern ist das für uns eine positive Sache, wenn wir sagen, auch wenn wir sterben, wir wissen, wo wir hingehen. Und das ist für mich ein unendlicher Trost. Ich bin jetzt natürlich schon verhältnismäßig alt, es gibt noch Leute, die sind älter, aber die meisten von euch sind deutlich jünger als ich. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Und wir dürfen ganz getrost sein, ganz ruhig in die Zukunft gehen, weil wir wissen dürfen, er ist da, er wird uns festhalten. Johannes 11, da sagt Jesus zu Martha, dessen Bruder gerade gestorben ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist die Frage an jeden von uns. Glaubst du das? Wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Mit anderen Worten, wir werden dieses Leben hier nicht in Ewigkeit auf dieser Erde zu bringen. Aber wir dürfen wissen, wenn wir hier sterben, sind wir bei Jesus, wenn wir an ihn glauben. Und das wünsche ich euch, dass ihr das glauben könnt und dass ihr im Gebet immer wieder vor ihn kommen könnt und könnt ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben. Und dass wir dann ein Leben erleben dürfen, was in Bahnen läuft, die wir oft nicht verstehen, aber wo er den Weg weiß. Wir aber wissen, dass dem, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Lasst uns zusammen beten. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr könnt. Lieber Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns eine Perspektive gibst, eine Perspektive in die Ewigkeit. Ja, und du willst dieses Leben mit dir hier auf dieser Erde schon segnen. Du willst uns die Angst nehmen. Du willst uns Orientierung geben. Du willst uns zeigen, wie wir unseren Glauben hier leben können. Schenke, dass wir Zeugnis sein dürfen. Schenke, dass wir deutlich machen können, dass wir an dich glauben, dass du der Herr bist. Und so darf ich dir auch schon diese Kerzenverteilaktion anbefehlen, lieber Herr. Auch da werden die Verteiler, die Kinder von der Jungschar und auch wer sonst noch alle mit wird, an Haustüren kommen, die verschlossen sind, die das nicht möchten, von dir hören und mit dir in Kontakt kommen. Möchte ich bitten, dass die Kerzen vielleicht ein Türöffner sein können, dass du in aller Munde bist. Und Herr, rede du. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Und ich darf dich bitten, dass du alle die, die verfolgt werden, unterstützt, dass du ihnen nahe bist, dass du ihnen zeigst, dass du der Herr bist und dass du ihnen immer wieder Kraft gibst zum Tragen, zum Durchhalten und dass sie im Glauben an dich bleiben. Und Herr, so darf ich dich um deinen Segen, um dein Behüten bitten. Amen.